Herzlich willkommen bei
«Techtel Mechtel», dem Schweizer Tech-Podcast.
Herzlich willkommen zu Folge 170 vom «Techtel Mechtel» Podcast. Ganz genau mit mir, Philipp Rüegg, mit dem Florian Bodoki.
Hallo zusammen.
Mit dem Domagoj Belancic.
Hallo.
Und dem Michel Brändli.
Oh, hey.
Ja, wir haben wieder mal ein lässiges Programm heute für euch zusammengestellt. Und zwar fangen wir an mit «Oppo macht den Laden dicht», zumindest in der Schweiz. Dann die PS, PlayStation macht auf dünn, zumindest ein bisschen, mit einer neueren PlayStation-Version. Dann reden wir über die neue Pixel-Hardware, die wir letzte Woche vorgestellt worden ist. Und wir haben sie jetzt getestet und darum können wir noch ein bisschen ausgiebiger darüber reden. Dann habe ich «Day Cloned Tyrone» gesehen und vielleicht habe ich auch noch einen zweiten Filmtipp, Serientipp. Da muss ich dann mal schauen, wie die Zeit langt. Und zum Schluss macht er damit Abschluss mit «Super Mario Bros». Super Mario Bros. So auf Deutsch ist es komisch. «Wonder», genau, am neuesten Hit, wo man eine Vorschau schon kann sagen. Aber wir fangen auch spielerisch an, und zwar mit dem «Hero Fest». Das steht nämlich am Freitag, also morgen, je nachdem, wie ihr es hört. Das ist so ein Game-Event in Bern, in der Expo, wie heisst es?
Bern Expo.
Genau. Und ist vom Freitag bis am Sonntag. Coole Messe. Wir sind aber auch dort, wir haben auch einen Stand. Und da gibt es natürlich lustige Sachen. Ich hoffe, der Stand ist fertig. Ich bin gegangen, bevor er fertig aufgebaut war.
Ah, du bist gestern gewesen, ja genau. Du hast einen Kauf aufbauen. Ist gut gegangen.
Ja, ich habe so einen Arcade-Spielautomat zusammengebaut.
Sehr geil.
Und er ist auch gelaufen nachher.
Ich wollte sagen, wenn er nicht läuft, du bist schuld.
Genau. Ich habe den mit Pac-Man, den habe ich gemacht. Mortal Kombat, dort habe ich erst angefangen. Darum, wenn der nicht läuft, bin ich nicht schuld. Und ja, genau, man kann dort man kann diverse Sachen machen, diverse Sachen spielen. Es gibt Sachen zu gewinnen und man kann auch gegen uns spielen. Also gegen den Flo, den Domi, den Luca und mich. In FIFA und in Mario Kart.
Sorry, EA FC 24.
Ah ja, Entschuldigung. Ganz genau. Und ja, ich glaube, ich bin am Samstag dort. Es ist immer ein gemischt, wer wenn dort ist. Aber kommen doch vorbei und spielen gegen uns. Geben uns auf die Kappe. Mario Kart wird bitter.
Und MetaQuest 3 kann man auch noch ausprobieren an unserem Stand.
Ja, genau.
Die neue und falls VR, auch nicht gegen, wenn... Oh, sorry.
Sorry, die neue VR/Mixed-Reality-Brille, die ja Meta vor 2 Wochen vorgestellt hat oder so irgendetwas, die gibt es dort auch. Was hast du noch sagen, Michelle?
Ja, für alle, die nicht gamen wollen, Legöle kann man auch.
Stimmt, Lego-Sets zusammen. Legöle, ja. Herziges Wort.
Sagst du wirklich Legöle?
Ich sage Legöle, ich sage auch Möhlele.
Ja, Möhlele kenne ich auch, aber Legöle, glaube ich, das ist jetzt wieder mal richtig schweizerisch.
Hey, und auf der grossen Bühne gibt es natürlich noch das Playground-Cup-Finale mit Age of Empires. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, im aktuellen Playground-Cup wird Age of Empires 2 gespielt. Nicht das 4, das neue, sondern das 2 tatsächlich. Das 20 Jahre alte Spiel wird dort gespielt. Die Community hat es so wollen und 2 Qualifiers sind jetzt durch. Und wir haben unsere Finalisten und die werden am Freitag am 2 findet die Turnier statt. Es gibt ein Grümpel und ein Pro-Turnier auf der grossen Bühne vom Hero Fest live vor Publikum. Wir haben schon letztes Jahr live vor Publikum gespielt, dann war Rocket League gewesen und jetzt ist Age of Empires. Das wird auch noch ganz lustig werden.
Das wird es definitiv. Ja, cool. Dann sind wir gespannt, wie der Stand aussieht, weil ich habe ihn ja auch nicht fertig aufgebaut gesehen. Aber es wird sicher cool. Also, aber komm, wir fangen doch an mit unseren News.
News aus der Tech-Welt.
Ja, und zwar mit Oppo. Oppo, hat gefunden, die Schweiz, die gefällt uns nicht, da gehen wir. Also was ist der Grund, Flo? Wieso mögen sie uns nicht? Wieso gehen sie?
Wirtschaftliche Gründe, tatsächlich. Also offenbar hat es einfach nicht rentiert. Ich weiss nicht, ob die Abkäufe schlecht waren oder die Ausgaben zu hoch und nicht mehr senkbar oder weiss auch nicht. Auf jeden Fall, ja, per sofort ziemlich krass.
Ja, was bedeutet das? Man, in der Schweiz, klar, kann man ehrlich sagen, ist eh immer noch ein Apple-Land, ein iPhone-Land. Aber nebendran von den Grössen ist ja schon irgendwie klar Samsung, aber man merkt es bei unseren User und so ist ja schon Oppo, also ich habe das Gefühl, bei den Reviews extrem populär. Hey, was hast du gerade für Animation bei dir gemacht?
Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich sehe das zum ersten Mal.
Das heißt, wenn du den Daumen aufmachst, dann zeigt das automatisch
wirklich?
An, wenn du glaub, die neue App hast oder so. Ja, genau,
siehst du. Grossartig.
Was ist das, die neue Teams-App oder was ist das?
Wir sind ja nicht mit dem Teams. Ich müsst das Video schauen, dann wisst ihr, warum komische Däume plötzlich über dem Fluss ins Gesicht wandern. Aber genau, eben, Oppo eigentlich also macht gute Smartphones und eben, ich merke es bei uns bei den Kommentaren, ist sehr ein geschätzter Anbieter und was bedeutet das für uns? Ja,
also das ist natürlich kein gutes Zeichen. Das bedeutet halt, dass noch mehr, also beziehungsweise noch weniger Wettbewerb rum ist, noch weniger Auswahl hast bei den Smartphones. Oppo ist vor ein paar Jahren so ein bisschen in die Nische reingekommen, wo halt Huawei hinterlassen hat, wegen dem Embargo, das die USA da ausgesprochen hat mit der Google-Software und mit der 5G-Technik. Und sie haben das ziemlich gut gemacht. Die haben, einerseits sind die Geräte auch wirklich toll gewesen. Sie haben auch grosse Firma im Rücken, die sie dazugehört haben mit BKK Electronics. Und sie haben ein cooles Team gehabt in der Schweiz, ein kleines, übersichtliches Team mit Leuten, die halt den Smartphone-Markt in der Schweiz sehr gut kennt haben und gewusst haben, auf was so Schweizer und Schweizerinnen Wert legen bei diesen Geräten und auch vor allem beim Service, der dahinter steckt. Und genauere Zahlen kenne ich auch nicht, aber offenbar hat das kurz nach dem vierten Geburtstag, was sie hatten im Frühling, ist jetzt das Bach ab.
Ja, ist schon krass. Bin so gerade diverse neue Geräte sind ja auch gerade wieder gekommen. Eben da Clubphones und so haben ja wir auch irgendwie immer alle getestet. Mhm. Und ja, also vor allem sind auch nicht die ersten, wo jetzt. Also genau, vor allem ziehen sich von der Schweiz zurück, was bedeutet denn sonst global? Also einfach dort...
Also europaweit ist ja soweit eigentlich noch gut, oder? Also dort, wo sie es verkaufen, haben sie schon noch einen Vertrieb, oder wie gesagt?
Ja, also es geht. Also man muss zuerst mal vielleicht kurz erklären, wie das funktioniert. Aber es ist ein bisschen anders als bei anderen Handyherstellern. Im Gegensatz zu irgendwie Samsung, wo einfach gigantomanische, riesige Firma hast, die halt ihren Vertrieb selber machen, funktioniert oder hat Oppo funktioniert wie so ein bisschen ein Franchise. Also es hat Unterfirmen gegeben, die eigentlich das Vertriebsrecht gekauft haben oder pachtet haben für bestimmte Länder. Also in der Schweiz hat die Firma Yang Technologies geheissen. Die hat wahrscheinlich kein Mensch kennt, außer halt wir, die uns damit befassen. Und die haben die Vertriebsrecht gehabt, sind aber nach aussen als Oppo Switzerland auftreten und die haben das auch nur für die Schweiz gemacht. Und genau, und so hat das Ganze funktioniert. Und Oppo hat im Ausland, im europäischen Ausland, vorher schon Probleme gehabt, allerdings weniger wirtschaftliche als mehr juristische. Also sie haben zum Beispiel in Deutschland sich zurückgezogen und ich glaube in den Niederlanden und in Frankreich, weil sie Patentstreit hatten mit Nokia. Genau. Offenbar hat Oppo irgendwelche Patentverletzungen begangen, Patente, die halt irgendwie auf Nokia angemeldet gewesen sind. Und dort haben sie sich eben schon zurückgezogen, weil halt sie die neuen Fees, die da Nokia verlangt hat, nicht haben wollen zahlen. Darum, also grundsätzlich gibt es in gewissen Ländern schon noch einen Vertrieb, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das mit reingespielt hat. Die Schweiz war halt schon ein bisschen Insel gewesen, wo sie sich noch nicht zurückgezogen haben.
Und jetzt, also verkaufen dann wir keine mehr, per sofort, oder wie sieht das aus?
Doch, also es, die Geräte werden weiterverkauft. Oppo hat auch versichert, die Services, die sie anbieten, die After-Sales-Services gibt in der Schweiz tatsächlich gibt es so ein Repair-Center. Falls du ein Problem mit deinem Gerät hast, kannst du das dort einschicken, bekommst auch nach Möglichkeit ein Übergangsgerät und so. Für das ist ja Oppo bekannt gewesen tatsächlich, dass sie wirklich im Land Support bieten, das bleibt, wer weiss wie lange, aber im Moment bleibt es noch bestehen und auch die Updates werden wieder eingespielt. Man hat, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, 3 Android-Updates und 4 Jahre Sicherheits-Updates versprochen.
Ja, also 4 und 5 sind es im Gesamt.
4 und 5 sogar.
Ja, weil sie haben sich trotzdem mal mit OnePlus zusammentun, ja. Und dann haben sie gemerkt, hey, jetzt funktioniert, wenn man mit 2 Firmen arbeitet, dass man es kann ausweiten auf 4 und 5 Jahre. Aber genau. Was natürlich auch mega spannend ist, wenn es längerfristig behalten
willst. Das Problem ist jetzt halt einfach, wie wird das laufen mit dem Import? Oder du hast keinen Schweizer Vertrieb mehr, du bist darauf angewiesen, dass du die Geräte importieren kannst. Wenn du
also
aber darum
sind sie auch In Europa haben sie jetzt gesagt, gestern, als ich noch mit einem geredet habe, der europaweit vertreibt, dort, wo sie halt noch dürfen, eben außerhalb von Deutschland und so, haben sie gesagt, sie wissen noch nicht genau, wie es läuft, aber sie sind natürlich schon ein bisschen darauf bedacht, dass es cool wäre, um in der Schweiz weiterhin zu verkaufen. Und jetzt, wo sich Young einfach aufgelöst hat, haben sie gefunden, hey, es wäre eigentlich cool, um einen anderen Partner finden, der quasi nachher die Rolle übernimmt von Young Technologies und nachher selber weiter vertreibt. Sie haben gesagt, es könnte sich um Wochen handeln, natürlich. Aber sie möchten eigentlich schon möglichst schnell wieder ein bisschen in das einsteigen. Eben, es muss sich finanziell lohnen. Das ist immer so ein bisschen der Punkt. Und dort sagen sie natürlich nicht genau, wie das aussieht.
Das ist natürlich, das ist natürlich schwierig, wenn die Länder, also wenn es so wenige Länder gibt, wo du dann tatsächlich noch überhaupt das noch verkaufen so darfst, oder?
Genau, es werden ja immer weniger im Moment. Darum ist es recht pessimistisch.
Wie steht eigentlich Oppo so global da? Also weißt du, wie gross sind die,
sind
der Marktanteil?
Weltweit ist das relativ schwierig zu sagen, aber ich würde sagen, hinter Samsung und Apple kommen schon relativ gleich mal Oppo. Man muss da dazu aber wissen, dass, also Oppo ist zum Beispiel auch Sponsor gewesen von der Champions League. Bis vor, ich nehme an, das bleibt ja noch, weil das betrifft ja nicht Oppo Switzerland. Und man muss dazu wissen, die gehören zu BKK Electronics, das ist eigentlich die Mutterfirma, und zu denen gehört auch noch OnePlus und Vivo. Also das sind drei relativ grosse Handybrands, die alles das Gleiche den gehört. Darum der Marktanteil ist, glaube ich, schon noch gross.
Also der Marktanteil ist sehr gross. Also eben, wir wissen, Samsung und Apple sind so die erste und zweite Stelle. Und dann kommt eigentlich gerade Xiaomi, da kennen wir bei uns auch noch relativ viel davon. Und nachher kommt eigentlich direkt Oppo. Also sie sind Platz 4 global. Aber sie sind vor allem halt sind in China mega gross. Und es verteilt sich eigentlich schon relativ gut. Sie sind eigentlich nur in Europa, haben sie ein bisschen Mühe. Eben mit diesen ganzen Nokia-Rechtsstreit.
Aber dann, was haben die das Gefühl? Wir werden sie weiterhin normal kaufen können. Also ändert sich für den User?
Bisher ändert sich eigentlich nichts, oder?
Nein. Momentan nicht. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Es kommen ja auf jeden Fall wieder neue Geräte, das weiss man. Und
ja, genau.
Also, wie schnell denn die in die Schweiz kommen und wie die Pixel von uns früher, ob die über Import bekommst oder ob sie wieder einen Vertriebspartner finden und so, das wird sich weisen. Aber ich denke, Verfügbarkeit wird sich. Also das wird nicht einfach plötzlich nicht mehr verfügbar sein.
Aber da würde ich sagen, wenn ich jetzt heute ein Oppo-Handy würde bestellen, könntet ihr mit gutem Gewissen sagen, das ist okay, dass man wieder keine negative Folge davon wird haben, es ist okay, wenn man sich jetzt neues bestellt. So ist
absolut.
Und sie haben auch versichert, dass eben, wenn irgendwelche Reparatursachen anfallen, also die werden zuverlässig auch die nächsten 4-5 Jahre sowieso weiterhin machen.
Okay, aber es kann halt schon sein, wenn sie jetzt eben offiziell nicht mehr da sind, dass dann das irgendwie gleich wird verschwinden, oder? Weil irgendeine Macht muss ja haben, wenn sie ja nicht mehr offiziell...
Ja, meistens wird es einfach teurer eben. Also wenn sie es nachher importieren, halt. So können sie es eigentlich bei uns vertreiben und dann können sie es zum angemessenen Preis machen. Und das Problem ist einfach immer, dass es einen Zuschlag gibt, wenn du es aus dem Ausland musst holen. Ja. Das ist eigentlich der einzige Nachteil.
Alles klar. Ja, etwas, was es genau jetzt mit den Google Phones ja nicht mehr gibt. Obwohl ich das Gefühl hatte, die sind jetzt wegen dem nicht einmal speziell billiger geworden. Aber ich habe
mal eigentlich im Gegenteil, gell?
Ja.
du
hast natürlich andere, kleinere Probleme vielleicht. Also zum Beispiel, wenn du halt Google Pixel Phones gekauft hast bisher, also vor dem 8., dann bist du ein bisschen poniert gewesen in der Schweiz, wenn du dann wirklich Probleme gehabt hast damit. Oder so, an wen wendest du dich? Weil Google Switzerland bietet dir ja keinen Service. Du bist ein bisschen auf dich allein
gestellt. Garantieleistung direkt über das Telefon machen. Das habe ich im Verlesen gemacht. Du kannst dort auf dem Telefon den Support kontaktieren. Das funktioniert überraschend gut.
Ja, habe cool. Ich jetzt noch nie
gebraucht.
Zum Glück.
Das sind sehr schnell im Antwort im Fall. du brauchst, wenn du es brauchst, dann findest du es.
Cool.
Also kommt, springen eins weiter und so zu der PlayStation. Dort, über das haben wir schon mal geredet. Es hat die Gerüchte schon gegeben, dass es ein PlayStation 5 Slim wird geben. Und jetzt hat Sony das die Woche offiziell vorgestellt. Und wie sieht sie aus, Tommy?
Sie sieht ziemlich genau so aus, wie wir dann schon mal darüber geredet haben, als wir über die Leaks geredet haben. Es ist nicht offiziell PS5 Slim, also sie nennen es nicht so, es ist einfach die neue PS5, die Ende Jahr wird rauskommen. Und sie sieht ein bisschen dünner aus und ein bisschen weniger hoch. Sony sagt offiziell, ist sie bis zu 30% kleiner und bis zu 24% leichter als die bisher erhältlichen Modelle. Wieso bis zu? Weil das neue Modell eine Eigenheit hat, die das alte Modell nicht hatte. Du kannst dir nämlich, es gibt wieder zwei Modelle, Digitalversion und Standardversion. Und Digitalversion hat kein Laufwerk, Standardversion hat ein Laufwerk, aber du kannst die Digitalversion im Nachhinein mit einem Laufwerk ausrüsten. Das ist das Neue, oder die grosse Neuerung, dass es ein bisschen modular ist. Und das hat man in den Leaks, ist man auch schon davon ausgegangen, dass es so wird sein, und das ist tatsächlich so. Und das Laufwerk, das du im Nachhinein kannst ausrüsten, das ist nicht irgendwie ein externes Laufwerk, das neben der PS5 steht, und das ist wirklich an die Konsole angemacht. Also es sieht aus wie ein Teil der Konsole. Zugegebenermassen sieht es nicht besonders schön aus, finde ich. Es sieht so ein bisschen wie ein Geschwür aus auf der Seite,
so ein bisschen der Konsole.
Ja, genau. Oh, yeah. Ich finde, die Digitalversion, die neue, die sieht wirklich schön schmal aus, unten sieht super aus, aber mit dem Disk Drive sieht es irgendwie so
aber so ist ja die aktuelle auch schon, die ist ja schon so, die digitale ist symmetrisch.
Genau.
Und die mit dem Laufwerk hat halt so einen Buckel.
Ja.
Von dem, das Design ist immer noch sehr, sehr ähnlich. Und eben, gell, du musst einfach, es hat ja wie die jetzige, die ist, hat eine durchgehende Platte, also die Plastikplatte, die Deckel links und rechts. Und die hat jetzt in der Mitte wie so einen Trenner. Und genau. Nehmen wir an, das ist der, den du wegnimmst und dann poppst das Laufwerk an, oder?
Genau, also du hast nicht mehr zwei Platten links und rechts, sondern du hast vier Platten. Und bei der Platte unten rechts sozusagen kommt nachher das Laufwerk her. Und entweder hast du halt eine flache Platte, wenn du kein Laufwerk hast, oder eben die Buckelplatte, ja. Wo nachher das Laufwerk drin Platz hat, wo du kannst dran her tun. Und ich finde, der Buckel fällt jetzt noch viel mehr auf, weil die Konsole allgemein kleiner und dünner ist, als es noch bei der originalen PS5 war. Aber genau, eben, wenn du für die digitale Version entscheidest und dann nach zwei Jahren findest, hey, hätte ich gleich gerne ein Laufwerk, weil ich gleich noch gerne physische Games kann, dann kannst du das dazu kaufen. Und innen dran, in der Konsole hat sich eigentlich nichts geändert. Das ist nicht irgendwie eine Pro-Version mit besserer Grafikkarte oder was auch immer. Es ist alles immer noch genau gleich. Speicher hat sich erhöht auf 1 TB und man kann es immer noch genau gleich mit Speicher erweitern, mit der M2-SSD. Und was aber neu ist, lustigerweise der Ständer. Es gibt im Paket, wenn du kaufst, gibt es keinen vertikalen Ständer mehr. Und der ist ja laut Sony, brauchst du den, wenn du PS5 willst, vertikal aufstellen, aus Sicherheitsgründen.
Ich habe gerade eine Frage. Ah, wirklich? Ja gut, sie ist schmäler. Ja, gut.
Ja, ich weiß auch nicht. Aber es gibt einen horizontalen Ständer und der ist lustigerweise so ein ganz dünnes Teil, das du aufstellst unter der PS5. Das ist nicht mehr so wie bei anderen, dass du hinten dran den komischen Standfuß musst anbringen und rumfummeln, sondern es ist so ein kleiner Ständer, den du aufstellst. Aber wenn du vertikal willst, musst du zusätzlichen Standfuß kaufen. Was ich recht lustig finde.
Der horizontale, genau, das ist wirklich etwas vom Dümmsten, was es gibt. Weil der ist, genau, da müsst ihr euch, wer es jetzt nicht kennt, genau, man legt sie horizontal an und dann hat es wie so einen Teller, der hinten dran zwei Höcke hat. Aber es ist nicht irgendwie reingeklickt, oder? Und das heisst, sobald man sie ein bisschen bewegt oder vorzieht, der kommt gerade weg von dem Ding. Und abgesehen davon, das geht einfach auch ohne, dann wackelt sie halt.
Ich kann sagen, kann man sie nicht einfach anstellen ohne.
Ja, einfach wenn sie bewegst, dann schaukelt sie halt. Das ist einfach. Es ist irgendwie das ein dummes Design, muss ich sagen.
Ich kann mir sagen, wieso hat sie sich beim Design nicht ein bisschen was Sinnvolles überlegt? Also ich finde es auch bei den Smartphones so dumm, dass alle immer wackeln.
Ja.
Also es ist so ein bisschen,
mit dem Kamerabuckel. Ja, wenn du ohne Laufwerk hast, dann besteht eigentlich keine Notwendigkeit, sie überhaupt je anzulängen, oder?
Ja.
Ich muss mal jemand dieses Zeug einstecken, kannst du Controller wieder mal nicht her sind. Das
Laden, genau. Okay, oder PSVR, was du vorher einstellst. Yeah. Und das längt aber schon, dass sie vom Ständer rutscht, wenn du PSVR einsteckst. Das ist schwer mühsam.
Voll dumm.
Genau, der Preis und Verfügbarkeit vielleicht noch. Die Konsole soll noch dieses Jahr rauskommen und Sony sagt auch, dass es längerfristig näher das aktuelle Modell soll ersetzen. Also wer lieber das aktuelle Modell will haben, sollte sich noch eine kaufen, bevor das neue kommt, weil längerfristig wird es das alte nicht mehr geben. Wahrscheinlich, weil es für Sony billiger zum Produzieren ist, weil sie halt einfach nur ein Modell haben und zusätzlich noch das Laufwerk haben, wo dann kannst du drauf klatschen.
Ja, vor allem, also der Grund wird ja vor allem sein, dass ein Futter vermuten ja eigentlich alle, sie wollen ja einfach auch nicht, dass du das Laufwerk nutzt. Weil idealerweise hast du kein Laufwerk, dann gibt es Games, nämlich nur digital, dann kannst du sie immer schön bei ihnen kaufen, die sind nämlich auch teurer und du kannst sie nachher nicht mehr tauschen.
Da bin ich voll drauf reingefallen.
Du hast die Digitalversion aktuell?
Ich habe die digitale Version gekauft, wo sie gerade neu rausgekommen, also wirklich, wo sie vorgestellt worden ist. Und ich habe gefühlt als einziger von meinen Kollegen nie irgendeine Verschieberitis gehabt, sondern ich habe sie am Launchday dann bekommen. Oder am Release-Day besser gesagt. Und ich habe halt irgendwie gefunden, echt, die Staubfänger-Plastikhülle mit diesen CDs, who cares, das kann ich gar nicht brauchen. Ihr seht bei mir im Hintergrund die, die das Video anschauen, sowieso, es ist eh schon genug Krümpel am Rumstehen und ich hatte das Gefühl gehabt, nein, das nimmt nur Platz. Aber ich kann natürlich, mir ist auch nicht klar gewesen, dass es im Shop von Sony dann auch also massiv zum Teil teurer ist, die Games. Hätte man können denken eigentlich, aber ich bin noch...
Ja, das kann schon sein, dass so der erste Schritt ist zu einer digitalen Zukunft. Ich meine, die Leaks zur neuen Xbox, die ja auch noch dieses Jahr so rauskommt, die sagen ja, die wird gar kein Disk Drive mehr haben, also nicht zwei Versionen oder eine, wo du kannst erweitern, sondern es wird gar kein Dings mehr haben. Also ich glaube auch, es wird sich so oder so in die Richtung entwickeln. Genau, die Version mit Blu-ray-Laufwerk soll gemäss Sony 550 Euro teuer sein. Das wäre so teuer, wie die aktuelle ist. Wobei bei uns im Shop ist die aktuelle Standardversion nur 500 Franken. Ich weiß nicht, ob es in der Schweiz ein bisschen billiger ist als sonst irgendwo. Aber,
ja, meistens sind Elektronik-Sachen im Fall günstiger bei uns, als irgendwie, wenn du auf Deutschland übergehst.
Ich habe das Gefühl, PS5 war immer gleich, aber in dem Fall ist die auch billiger. Die digitale Version wird teurer werden, auf jeden Fall. Das ist eigentlich eine Preiserhöhung, die sie jetzt so noch nebenbei angekündigt haben. Die wird nämlich nicht mehr 400 Euro oder Franken kosten, sondern 450. Das haben sie so schön können verpacken in der Ankündigung, ohne dass jemand gemerkt hat, dass es eigentlich eine Preiserhöhung ist. Und das separate Laufwerk, das kostet dann 120 Euro. Das heisst, wenn man sich zuerst digitale Version kauft und dann findet, ich hätte gleich noch gerne das Laufwerk, zahlt man dann 20 Euro mehr, als wenn man sich von Anfang an die Version mit Laufwerk gekauft hätte. Und der Standfuß kostet 30 Euro separat.
Boah! das ist ja krass. Das ist aber heftig für irgendeinen Plastikteller.
Kannst du es im 3D-Drucker laden, dann hast du einen Platz
gemacht. Das ist vermutlich noch besser. Hey, kannst du, wenn du die Version mit dem Laufwerk nimmst, ist das auch ein abnehmbares Laufwerk?
Das sollte ein abnehmbares Laufwerk sein, aber es ist eigentlich... Aber genau, das ist die digitale Version plus ein Laufwerk einfach schon zusammengebaut, wenn du es kaufst. Aber ich weiß nicht, ob du Face, also ob das Cover nachher noch separat müsstest kaufen, das ohne Laufwerk. Aber ja, ich sehe auch keinen Grund, wieso dass man es abnehmen sollte, wenn man es mal hat, ausser wenn man es wirklich hässlich findet und nicht anschauen kann.
Ich würde sagen, sie sind doch extra so hässlich gemacht, damit du eigentlich für die digitale Version entscheidest.
Voll. Ja, gut. Da sind wir gespannt, wie die digitale Zukunft aussieht. Kommt, dann springen wir doch weiter. Und zwar vom Digitalen wieder zurück ins Physische. Und zwar in unsere Hardware-Ecke, weil wir wollen ja noch ein bisschen über Pixel-Uhr reden und Pixel-Phones.
Neue Hardware
von uns getestet.
Genau. Du, Michel, ich mach doch du mal den Anfang. Du hast ja zwei Pixel daheim. Das Pixel 8 und das 8 Pro.
Und das 8 Pro, genau. Und jetzt hast du schon angekündigt, dass es sich um Hardware handelt. Und jetzt habe ich aber mich vor allem auf die neuen Funktionen fokussiert. Und die sind ja eigentlich, bis auf eine, wo ich gerne noch damit anfange, eigentlich ja auch digital oder halt nicht physisch.
Genau. Ja, das stimmt. Ja, ich, doch, zum da reingrätschen, das habe ich im Fall auch gedacht, wo sie das vorgestellt haben. Und gestern habe ich so ein paar Reviews geschaut. Zum ersten Mal finde ich es mal wieder neue Telefon mal wieder spannend, aber es ist wirklich eigentlich nur die Software.
Genau. Es ist aber, ich finde es auch lustig, sonst haben sie überall so bei den Hardware-Sachen sind es halt immer so minime Unterschiede, dass du auch beim Testen eigentlich nicht merkst und darum nicht interessant findest. Und das erste Mal mit dem Google Pixel habe ich so gedacht, boah, da gibt es so viele neue Funktionen, mega spannend, um alles auszuprobieren. Also tatsächlich, es macht mega Spass jetzt, um die neuen Geräte wieder ein bisschen auszuprobieren. Und darum habe ich mir so ein paar zusammengestellt, die ich am spannendsten gefunden habe. Ich hätte die Liste unendlich länger machen können. Also es gibt wahnsinnig viel Neues, was Google da alles reingehauen hat. Man muss aber sagen, es ist nicht alles nur in den neuen Google Pixel 8 und Pro Versionen, sondern viele haben ja auch die ganzen Google Apps auf dem Handy, Google Maps und so Sachen, die auch neue Funktionen haben, die ihr also auch selber testen könnt. Genau, eben hardware-technisch, den Thermometer habe ich letzte Woche schon kurz angetönt. Nur das Google Pixel Pro hat so einen Thermometer, so eine Messfunktion, so als kleine Rondelle neben der Kamera verbaut.
Hast du nur probiert?
Ich habe ihn ausprobiert, genau. Ich habe gedacht, ja, eben, man muss jetzt zuerst immer so ein Anwendungsbeispiel finden. Und so spontan in Synchro sind wir zuerst nur so ein die langweiligen Sachen. Ja, hey, wenn du so ein Tee-Fanatiker bist und findest, hey, mein Tee muss genau 70 Grad haben für den grünen Tee.
Richtig, ja.
Das ist mega wichtig, damit er nicht bitter wird. Dann wäre es vielleicht noch interessant, aber es ist ein bisschen, ja. Und dann bin ich wirklich, es ist mir dann spontan in Synchro, wo wir Hotstone essen sind. Die Steine sind doch immer brutal heiß.
Ja.
Und ich hatte gerade noch Glück gehabt, so die Obergrenze, wo du kannst messen, du musst wirklich bis 5 cm musst da hergehen, dass es ungefähr stimmt.
Ja.
Und ich bin wirklich die knappen 5 cm und dann hat es mir fast 147 Grad angezeigt. Und die Obergrenze ist bei 150 Grad. Also viel heißer hätte er nicht mehr dürfen sein, dass wahrscheinlich die App gemotzt hat und das Google Pixel verbrötelt wäre. Nein, so schlimm wäre es wahrscheinlich.
Wie heiß kannst du denn messen? 150 Grad?
Wirklich bis 150 Grad ist die Obergrenze. Ich glaube, die Untergrenze ist bei minus 20. Also es hat schon so ein bisschen eine Spanne, eben, wo es messen kann. Ich weiß natürlich auch nicht, wie sich das jeweils aufs Smartphone auswirkt. Die haben ja auch nicht so gern wahnsinnige Temperaturschwankungen.
Aber jetzt, es ist ja nicht offiziell freigegeben, dass man Personen messen kann. Aber hast du versucht, deine Temperatur zu messen?
Ja, also bei der Stirn geht es ja mega gut. Also es hat mir 36 Grad angezeigt. Ich fand, es kommt ungefähr noch eigentlich noch her. Also von dem her, wahrscheinlich stimmt es schon etwa. Es ist natürlich, muss es ärztlich lizenziert sein. Das kannst du sagen, hey, das kannst du für gesundheitliche Zwecke benutzen. Ich glaube, es kommt noch. Wahrscheinlich dürfen sie
es einfach... Das langt. Ich finde, du gehst auch gerade als Arzt durch mit dem.
Gut, also dann künftig, falls ihr Fieber habt, dürfen ihr euch gerne melden. Dann tun ich auch gerne das Zeugnis ausstellen.
Ja, wenn ihr es ausprobiert und es zeigt euch unter 36 Grad an, dann würde ich zumindest mal einen heißen Tee trinken und vielleicht noch Pullover anziehen.
Ja. Aber nur 70 Grad heiß, oder? Genau, also da ist eine recht lustige Spielerei. Google macht, glaube ich, gerne mal noch so Sachen. Soweit ich noch weiss, war es beim Google Pixel 4 gewesen, wo sie so ein Geschwindigkeitsmesser eingebaut haben. Auch sehr random, ist nachher wieder weggefallen. Also irgendwie überlegen
also sie so sich, glaube ich, einfach... Also so ein Radar ist es gewesen, genau. Wo du dann mit Gestensteuerung hast können, das Phone bedienen. Das habe ich dann gehabt und das wollte ich cool finden. Ah, aber es war einfach nichts gewesen. Es manchmal zum Songs weiterskippen auf Spotify, ja. Habe ich so drüber wischen, ohne dass ich das Handy anlängen. Ich wollte es wirklich brauchen, aber es war für nichts gewesen. Es ist einfach,
also nicht erkannt. Hat die Geschwindigkeit einfach nicht so gut erkannt, oder?
Ja.
Das haben wir erkannt. Ja.
Also, es ist so ein Tour, einfach auch zum Beispiel fürs Velo oder so, hast du nachher noch brauchen als
hey, das ist wirklich so Marketing-Gugus. Wir reden ja darüber und das ist Werbung.
Genau, es hilft schon.
Ja. Aber was sind denn wirklich gute Features?
Also, mega gute Features finde ich, da haben sie auch schon im Februar vorgestellt, wo sie so angekündigt haben, was so alles an Software-Neuerungen bringen. Und jetzt natürlich, wenn du so ein bisschen im Hosensack hast, benutzt du das Zeug. Google Maps, kennen doch alle. Er hat sicher auch schon dort mal, ich weiß noch, das war, glaube ich, ein riesen Ding gewesen, wo so Google Street View und dann können durch die einzelnen Strassen durchlaufen auf Google Maps und da alles anschauen. Da ist ja nach und nach, haben sie da aufgebaut. Und jetzt haben sie die neue Funktion mit dem ganz neuen Google Maps Immersive View. Dort kannst du so 3D alles anschauen, das kennt man, aber in Echtzeit. Das heisst, wenn jetzt gerade irgendwie, wenn es draußen regnet und du schaust das an, dann hat es wirklich auch Regen. Du kannst verschiedene Uhrzeiten einstellen. Das heisst, du siehst auch, hey, scheint gerade die Sonne oder ist es langsam im Dunkel werden. Du kannst alles so ein bisschen verschieden einstellen. Der einzige Haken, den es im Moment noch hat, ist, es ist auf verschiedene Städte bis jetzt erst ausgelegt und im Moment auch noch auf verschiedene Punkte, genaue Orte aus diesen Städten.
Es bringt dir ja nichts zum Navigieren, oder? Das ist eigentlich eine Spielerei.
Noch nicht. Genau, da ist es eben. Also jetzt zum Beispiel ausprobiert, ja, so, wenn du jetzt irgendwie ins Disneyland gehst, dann sagst du so, hey gut, morgen wäre es schönes Wetter, könnte man zum Beispiel gehen. Sie wollen es eben aber ausbauen, dass du es als Navigation kannst brauchen. Gerade wenn du sagst, hey, ich will dort und dort hinfahren, wie ist das Wetter oder wie ist der Verkehr? Der Verkehr wollen sie auch reinnehmen, nicht nur das Wetter, sondern auch der Verkehr. Und wenn mega viele Leute unterwegs sind, sagst du alles auch. Also es ist wirklich so ein bisschen als Vorschau, wenn du irgendwo anreisen willst, soll dann auch funktionieren, dass du dich in Echtzeit durchnavigieren kannst.
Aber eben, das kannst du auf jedem Gerät mit Google Maps brauchen.
Genau, das ist auf Google, das ist einfach auf der neuesten Version kannst du das brauchen. Also ich habe geschaut, Immersive View ist eben so, für gewisse Städte ist es schon drauf, können da verschiedene ausprobieren und vorzu soll es eigentlich dazu kommen, dass dann kannst du für verschiedene Städte überall durchnavigieren. Eben, Google Maps hat, glaube ich, fast jeder auf dem Handy. Ich glaube, beim iPhone ist es Karte, wo du sonst eigentlich drauf hast, aber Google Maps ist ja auch zugänglich.
Ja, dort. Ja, klar.
genau. Das ist so das, was ich mega spannend gefunden habe. Alles andere sind so ein bisschen AI-Sachen, die ich finde, die sind cool, aber die brauchen genau auch, jetzt eben wie Google Maps, es braucht noch ein bisschen seine Zeit, bis es richtig gut funktioniert. Und sehr prekär habe ich die Übersetzungs-App gefunden. Google Übersetzer ist auch eine App, die wir alle drauf haben. Und in der neuesten Version kannst du Echtzeit transkribieren. Das heisst, du kannst etwas sagen und es übersetzt, also es tut da einen Text ausmachen, transkribieren und übersetzt es dann in die jeweilige Sprache. Und natürlich funktioniert das Transkribieren so semi-gut. Das heisst, es gibt ein paar Fehler und dementsprechend genug Missverständnisse, wenn du übersetzten Text anschaust. Das ist am Anfang noch recht witzig. Aber ich finde, so, gerade wenn du in die Ferien gehst oder so, kann ich mir vorstellen, ist es noch recht cool. So, hey, du redest mit jemandem, dann verstehst du seine Sprache nicht, dann kannst du einfach schnell das Handy herheben, es geht direkt über das Mikrofon, kannst du es aufnehmen und übersetzen lassen.
Ja, ich kenne Leute, die das brauchen, das kommt einem immer noch komisch vor, aber es ist...
Ja, das in Praxis stelle ich mir das auch weird vor. Aber hey, besser als nichts.
Ja, besser als nicht verstehen. Hey, aber genau. am Inter- also, wo sie am meisten darüber geredet haben, sind die ganzen Bildbearbeitungssachen. Also irgendwie da der Magic Editor, der Eraser kennt man ja schon. Also, wirklich eigentlich
genau, den Magic Eraser hast du ja, glaube ich, auch auf dem Pixel 7 schon drauf gehabt, oder?
Den gibt es ja. Das ist einfach, da kannst du Zeugs markieren und rauslöschen, wenn irgendeine Person dich stört im Bild.
Aber, genau. Aber sind auch
ganz dort wilde Sachen vorgestellt eigentlich.
Ja, also was dort so ein bisschen drauf folgt, ist so der generell Magic Editor. Dort kannst du auch die Sachen markieren, die du im Bild zum Beispiel irgendwie wo du verändern willst. Dann tut's dir die, also du kannst sie anklicken, dann tut es das automatisch markieren. Also es tut dir immer ein bisschen vorgeben, was du alles kannst machen. Wenn du zum Beispiel irgendwie deine Hand willst im Bild vergrößern, wo du irgendetwas hebst, dann kannst du das machen. Das Ding ist einfach, du siehst nachher, wenn du es vergrößert hast, siehst du mega gut. Oder es ist so ein bisschen wie schlecht ausgeschnitten auf Photoshop, finde ich. Bis jetzt noch. Aber spannend ist natürlich, wie schnell dass das funktioniert. Du hast ein Bild, du kannst es markieren, dann tut es da ausrechnen, es geht ein paar Sekunden und stellt dir dann drei Ergebnisse quasi vor, wo du kannst auswählen, welches das von denen am besten funktioniert. Beispielsweise, wenn irgendwie der Schatten oder so komisch dargestellt ist, kannst du den nächsten Vorschlag nehmen. Oder der nächste Vorschlag, wenn irgendwie die Belichtung nicht stimmt oder sonst irgendetwas komisch dargestellt ist. Aber eben auch bei diesen drei Paradebeispielen, also bei diesen drei Vorschlägen, die es gibt, siehst du immer so ein bisschen, hey, irgendetwas stimmt nicht so ganz. Und was wir herausgefunden haben, ich habe es mit dem Lorenz ein bisschen ausprobiert, der hat ein anderes Pixelphone im Moment noch. Also das reguläre Pixel. Und er hat vom Fischen, hat einen Fisch geangelt und wollte den grösser darstellen. Und tatsächlich hat die App gemotzt und gesagt, nein, das verstößt gegen die Guidelines und so. Das sind Objekte offenbar, die man nicht darf. Also irgendwie ein Fisch, ich weiss nicht, warum da irgendwie grenzwertig
ist. Ich habe das im Verlag gehört. Ich glaube, der MKBHD hat es im Review gesagt. Er hat noch keine Logik festgestellt, wenn die Meldung kommt.
Gell, genau. Also man weiß irgendwie nicht so genau, was es ist. Und Hand tut der auch manchmal so, du kannst nicht irgendwie die Hand komisch abschneiden oder irgendwie, dass ein Finger fällt. Das geht alles nicht. Also du hast wirklich so Einschränkungen.
Aber man muss sich schon so vorstellen, es ist eigentlich wie so Photoshop für den Tölpel. Also hast du für Leute
ja,
wie mich,
völlig.
Und, einfach, und solange du es nur auf dem Handy anschaust, ist es vermutlich auch easy. Also weißt du, irgendwie...
Das glaube ich auch. Also es ist ja wie, ist es iOS 16, glaube ich, wo du hast können, wenn du das Foto gemacht hast mit dem iPhone, hast du nachher bei der Apple, also in dem Apple-Fotoprogramm, hast du können das Objekt so länger antippen und dann hat es was selber ausgeschnitten und dann hast du es können in
genau,
andere App
hinschieben. Genau, das ist eigentlich oder? Genau die gleiche Variante. Also du kannst es nicht irgendwie in eine andere App schieben, aber du kannst es so vergrößern zum Beispiel. Also es ist alles so ein bisschen Drag and Drop. Es ist wirklich
halt tubeli sicher. Es ist so ein bisschen quick and dirty, aber gerade jetzt zum Beispiel auch in meinem Fall, ich könnte es nicht besser, auch wenn ich mal 3 Stunden Zeit nehme, wahrscheinlich.
Da ist es eben dafür. Und auf dem Smartphone hast du halt immer gerade dabei, dann kannst du ein bisschen rumspielen mit dem, oder? Ich meine, sonst, Adobe hat ja auch so Sachen vorgestellt für Photoshop, dort funktioniert es ein bisschen besser, aber da ist halt dann immer mal am Computer und dort musst du halt herhocken und auf dem Smartphone.
Und dann das andere, was ich jetzt mal annehme, das ist das, was die Leute am ehesten wieder brauchen. Das eben, du hast ja schon gesagt, das mit den Gesichtern. Also und vor allem, ich kann sie rückwirkend auf alle Fotos, die man gemacht hat, anwenden, was ich noch verreckt finde.
Du kannst man sollte es meinen, wir haben es am Montag ausprobiert im Büro. Ich habe so ein bisschen Gruppenfotos gemacht, weil du bist natürlich gerne nicht rum gewesen, weil du dir vorgenommen hast. Alle anderen mussten herheben. Und es war recht spannend gewesen. Zuerst habe ich nicht verstanden, warum es jetzt nicht funktioniert. Also die App hat die ganze Zeit gemacht, hey, irgendwie Gesichter erkennst du nicht, du musst ein anderes Bild nehmen. Oder irgendwie, es findet... Gesichter. Ja, wahrscheinlich haben doch alle ein bisschen blöd reingelassen. Nein, und dann haben sie gedacht, ja, vielleicht ist irgendwie das Licht ein bisschen schlecht oder eben wirklich Gesichter unscharf. Aber wir sind dann wirklich ins Studio runtergegangen und im Studio ist eigentlich das Licht wunderbar. Hat auch nicht funktioniert. Also ich dachte, hey, was liegt's? Und dann habe ich dann geschnallt, du musst wirklich alle Bilder, also auch für alle anderen Funktionen, die KI-Funktionen von Google, musst du alle Bilder in die Google Cloud aufladen. Das heisst, es greift wirklich, die AI greift wirklich nur auf die Bilder zu, die du in die Cloud aufladest. Alles andere aber nur temporär auf dem Handy.
Funktioniert also, basiert das AI, die AI-Berechnungen basieren also nicht lokal auf dem Handy, das basiert irgendwo
genau,
auf
die basieren Server. Alle. Ja, also dementsprechend, da habe ich dann aus dem geschlossen. Also es ist wirklich so, dass der Server, es braucht natürlich auch eine wahnsinns Rechenleistung, gell? Und funktioniert natürlich wahrscheinlich mit seiner Datenbank. Das heisst, es muss wirklich irgendwie internetmäßig muss es.
Das finde ich noch spannend, weil sie, Google behauptet ja immer, oder die Tensor-Chips, die sie verbaut haben, die sind ja AI-optimiert und alles, was sie machen, ist auf AI ausgerichtet. Aber in dem Fall, eben, wenn es um die Bildbearbeitungsoptionen geht, die sind dann gleicher geklaut in dem Fall.
Ja, das schon, aber es braucht natürlich schon, du merkst, es braucht ja immer so eine zeitliche Verzögerung. Also ich habe dann auch, schlussendlich, als ich es dann aufgelesen habe, habe ich dann irgendwie 7-mal habe ich das Gruppenfoto gemacht, das immer etwas ähnlich ausgesagt. Dann kannst du eins anklicken und in der Werkzeugleiste kannst du dann beim Bearbeiten kannst auf beste Aufnahme, heisst die Funktion, kannst klicken und dann sucht es da wirklich, es braucht Rechenleistung, sucht es da von diesen verschiedenen Bildern alle Gesichter aus. Und dann kannst du, wenn du sieben Bilder gemacht hast, zeigst du die 7 Beispiele an und dann kannst du für jedes einzelne Gesicht kannst separat auswählen,
welche Gesichtsausdruck am besten machen. Längst du nicht einfach, wenn du ein Bild machst, weil der viele hätte gesehen, dass du im Nachhinein kannst, Zeug verändern. Dann musst du einfach
ja, aber
ein
auch nur, wenn du mehrere ähnliche hast. Also du musst wirklich verschiedene Versionen haben von dem Bild.
Aber es macht ja, nicht nur das, aber das Pixelphone macht ja immer, wenn ich ein Foto mache, mehrere.
Ah ja, stimmt, da steht die Funktion, gell? Dann geht es natürlich. Also es ist einfach, den musst du da haben, aber jetzt zum Beispiel, ich habe meine Bilder, die ich von meinem Oppo-Handy hatte, habe ich übergenommen. Dort geht es natürlich dann nicht.
Dort geht es nicht, ja logisch. Ah,
okay, also genau. Die Funktion im Speziellen.
Genau, also wenn ihr jetzt nicht rausgekommen sind, gewisse Telefone, eben, ich glaube das iPhone ja schon, macht ja mehrere Fotos, damit man dort schon kann auswählen kann. Und Best Shot, damals hat es anders geheißen. Hat es der dort schon immer gesagt, hey, du hast das Foto gemacht? Man hätte da aus dieser Sekundenaufnahme noch besser.
Genau, die beste Version. Das Problem bei Gruppenfotos ist natürlich, du hast nicht einen perfekten Moment, sondern meistens schaut immer irgendjemand in dem Moment ein bisschen blöd oder hat die Augen zu und so. Das ist bei mehreren Personen mega schwierig. Darum, die Funktion ist recht cool.
Was mich jetzt noch interessiert, die verschiedenen Funktionen von denen, zum Beispiel, das eine ist glaube noch gar nicht draussen, dass mit dem, wenn du Telezoom machst, dass du das wie die Aufnahme mit AI, wie heisst die Funktion, wo das Zeug reinfüllt eigentlich? Also weil ja künstlich digitaler Zoom ist ja dann meistens verpixelt oder einfach nicht mehr die gleiche gute Qualität.
Aha, dass es also so ausschärft, ja. Dass ja, genau. Es nachher gleich genau und gut dargestellt ist.
Genau. Das geht ja nur beim Pro und ist aber auch noch gar nicht draussen, oder?
Ja, warum da beim Pro geht, weiss ich eben, das habe ich noch nicht ausprobieren. Bis jetzt bei Smartphones haben sie schon so ein bisschen die ähnliche Variante, dass es eigentlich einfach dazu rechnet. Und Google sagt natürlich, dass sie mit der AI viel mehr Informationen haben und das so ausrechnen können, dass es stimmt.
Aber du hast jetzt zum Beispiel auch gesagt, die andere Funktion macht so eh der Cloud. Ist nicht, weil jetzt hat es ja wirklich einige Funktionen, die nur das Pixel Pro hat. Aber der Chip ist ja genau der gleiche. Hat ja nur weniger RAM, das kleinere Telefon.
Also ja, ich weiss nicht, ob der Arbeitsspeicher so relevant ist. Es braucht wirklich wahnsinns Rechenleistung. Ich kann mir vorstellen, dass wenn du es mit dem regulären machst, dass es sich einfach aufhängt, weil es so knapp zu wenig Leistung hat.
Aber ich glaube, das ist Quatsch. Ich bin überzeugt,
meinst du, es ist Quatsch?
Das ist doch wie beim iPhone. Die haben ja auch gesehen, oder Flo, die beste Funktion einfach der Pro vorenthalten, wo auf den anderen genauso gegangen wären. Und ich habe das Gefühl, das ist reins, eben, du musst einen guten Unterscheidungsgrad haben, 300 Stutz kostet es mehr, klar, genau. Du hast die paar Kameras, aber das ist ja alles. Der Rest ist gleich.
Ja, weißt du, wieso kostet es 300 Stutz mehr? Wegen dem fucking Temperatursensor, den ich
brauche. Es ist der Temperaturmesser schon brutal. Das ist nächste. Ja, und die Kamera, es hat ja eine dritte Kamera. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es...
Und Prozessoren sind natürlich jeweils die neueste Generation. Bei den Pros.
Ja gut, das ist einfach der Tensor 3 drin, oder? Beim Google. Also es ist der gleiche.
Beim Google jetzt nicht.
Also der Prozessor weiß ich nicht, aber der Chip ist, glaube ich...
Ja, es ist genau der gleiche. Es ist identisch im Fall. Es ist wirklich nur die RAM sind anders und sonst, und die Kameras und der Rest ist auch gleich. Ja. Aber sonst, zu deinem Gesamteindruck bis jetzt?
Hey, eben mein Gesamteindruck ist vor allem, dass es super viel Spass macht, die ganzen Fotos, die du schon früher sogar schon gehabt hast, so ein bisschen durchzuschauen und mal schauen, wie kannst du mit diesen ganzen Spielereien etwas aus deinen Fotos rausholen. Also es ist wirklich, die Funktionen sind super spannend. Aber ich muss sagen, ich bin fast ein bisschen froh, dass man noch den Unterschied sieht, weil sonst würde ich glaube keinem Foto jemals mehr vertrauen, wenn du keinen Unterschied mehr siehst zwischen dem Original und dem bearbeiteten.
Es wird passieren, über kurz oder lang. Oder?
Nein, nein, bitte
ja, also, aber bei den Gruppenbildern kannst du ja, also, da ist es sehr schwer, Unterschied zu merken, ob
jetzt die Gesichter
austauscht wurden. Oder? Also,
du siehst es genau, wenn der Kopf sich ein bisschen verschiebt. Also wenn Gesichtsausdrücke sich ändern, siehst du es nicht mehr.
Das ist ja krass.
Ja.
Ja, aber ich glaube, über das will man da schon mal noch separat reden. Ich finde, das ist schon noch eine spannende Diskussion. Aber ich habe noch ein anderes Gerät, wo sich jetzt gerade gemeldet hat, habe ich... ein Biker, sage ich. Also irgendwie funktioniert aber schon nicht alles richtig. Weil die Pixel Watch, die kann ja jetzt auch Auto-Workout tracken. So eines von den verschiedenen Sachen, die gefehlt haben vor einem Jahr. Ja, eben. Das sagt aber gerade, wie zuverlässig es funktioniert. Ich bin so aufgeregt im Podcast, hat das Gefühl, der muss am
Top sein. Herzfrequenz gerade
am... nein, genau. Ich habe die... Ich habe eh schon immer irgendeine Smartwatch gehabt und eben vor einem Jahr mal die Pixel Watch und habe sie damals auch mit der Apple Watch verglichen. Und ich habe auch gefunden, die sind sich eigentlich mehr oder weniger ebenbürtig. So wie die Apple Watch ist einfach immer so meistens so ein Zacken besser gewesen in gewissen Sachen. Und damals ist mir aufgefallen, eben gewisse Sachen wie zum Teil hat es Apps nicht gehabt und nicht. Zum Beispiel Pocket Cast, so eine beliebte Podcast-App, die es nicht gegeben hat. Gibt es mittlerweile auch für die Wear OS, das System bei Android-Uhren, oder bei der zumindest. Eben so, das sind auch viele. Wollt das einfach, das automatische Tracking, wenn du gehst, Sport machen und vergisst einzuschalten, dass nach einem Zeitchen meldet sich die Uhr und sagt, hey, bist du irgendwie am Säckeln oder so. Das hat jetzt auch aufs Beenden, das kann sein. Und dort gerade, ich weiß nicht, wie das eben bei der Apple Watch funktioniert, aber da ist es im Fall so, wenn das nach, keine Ahnung, 5 Minuten oder so mal einstellt und sagt, hey, bist du am Biken? Sagst du ja. Die 5 Minuten... Also es fängt dann auch wirklich an, dort an rechnen. Es ist nicht so, dass es dann schnallt, dass ich eigentlich vor 5 Minuten schon angefangen habe.
Ah, das ist mega schade.
Okay.
Nein, bei der Apple Watch funktioniert es. Also ich habe auch schon, gehe immer so eine halbe Stunde laufen in der Mittagspause und ich track doch das nicht. Und nach, immer so ungefähr nach 15 bis 20 Minuten fragt sie mich immer so, hey, bist du gerade am Spazieren? Und dann, wenn ich ja drücke, dann tut es mir wirklich die 15 Minuten tut's mir dazu rechnen.
Ja, okay. Bei der Galaxy Watch, die ich habe, ist es auch so, ja. Mhm.
Das heisst aber im Umkehrschluss ja auch, dass es das trackt, ohne dich zu informieren.
Ja gut, du hast eine Watch auch und gibst ihr ja quasi so die Aufgabe, dass sie trackt, also auch dein Puls und wenn du schlafst und so. Also
eben, das scheint mir irgendwie, eben, darum, ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum es das nicht kann. Wenn du dann sagst, ja, dann müsste es ja irgendwie das, was vor 5 Minuten schon das Gefühl hat, dass du vielleicht jetzt etwas machst.
Ja.
Aber ich bin wirklich eigentlich sicher, es hat mit der Zeit, du siehst ja die Startzeit und es war wirklich nicht dann gewesen, und das Gleiche mit dem Beenden. Also wenn es noch irgendwie 10 Minuten mal sagt, hey, willst du das Workout stoppen? Dann ist das der Endzeitpunkt.
Auch wenn du nicht darauf reagierst, macht es noch einfach nichts mehr. Oder?
Ich habe gar nicht versucht, nicht abzustellen. Ich glaube, dann läuft es einfach weiter. Ich habe es dann abgestellt und weißt, ich war schon am Duschen und so und dann hat es dann mal gesagt, hey, dann rechnet es aber das noch dazu. Und dann ist natürlich auch der Gesamtwert
ja, das stimmt ja gar nicht mehr.
Dein Jogging, dein Geschwindigkeitsschnitt und so stimmt dann auch nicht ganz drum.
Also du machst es immer gleich, dann stimmt es im Schnitt.
Genau.
Kommt mehr nicht zu joggen.
Ja.
Genau. Also ich fand also.
Aber anyhow, das ist mehr so etwas, ich finde, das sind so Komfortfunktionen, automatische Pausen, erkennt es auch das, recht zuverlässig. Auch wirklich, wenn du ein paar Sekunden irgendwie stehen bleibst und so, dann macht es das gerade. Das finde ich nützlicher, ehrlich gesagt. Ja. Wenn du irgendwie Schuhe bindest oder irgendwie der Jan hat sein Sim-Review, weißt du, und dann Rampeln, Fußgängerstreifen musst halten und so. Funktioniert. Mhm. Weil eben sonst, sie sieht genau gleich aus, ist alles baugleich eigentlich, jetzt rein so von außen. Das ist ein bisschen leichter, die Krone da.
Ja, ich glaube jetzt mit Aluminium oder so auf der Seite, oder? Darum ist es, glaube ich, eher gemeint.
Ja, das kann sein. Gescheiter wäre ja irgendwie, wenn sie es würde Titan machen und mit, wie heisst es, Saphirglas, das wäre easy.
Aber ich glaube, Titan tut doch die Wärme nicht so gut. Oder wie ist das?
Hey,
gut, bei der Uhr wird nicht so warm.
Egal. Aber Saphirglas wäre schon eine Option. Also da, ich habe gelesen, The Verge, da der Tech-Blog, die hat schon wieder eine geschrottet.
Das habe ich auch gesehen. Ja, aber es ist ja logisch, es ist ja null geschützt, oder? Also das Glas wölbt sich ja wirklich über die Uhr und du kommst ein bisschen blöd an irgendwo. Also mit meiner Galaxy Watch, die habe ich schon 4-5 Mal wirklich blöd gegen eine Wand geschletzt und ohne Schutz, den die hat, wo das Glas schützt, die wäre fix kaputt gegangen.
Oh Mann, also, ja.
Eben meine Pixel Watch 1 habe ich auch viel angeschlagen und ist zum Glück jetzt nicht kaputt gegangen. Aber eben, who knows? Eben die Krone zum Drehen auf der Seite, optisch sieht es auch gleich aus, aber es ist jetzt auch ein bisschen präziser zum Bedienen. Was ist ihm so schon aufgefallen? Vor allem eigentlich der Sensor, wo der Pulsmesser, hat es jetzt neue, so Michel hat es ja letzte Woche schon gesagt, hat es 4 statt 1 und das ist wirklich neuer. Also das merkst du. Ich habe die anderen, eben damals auch mit der Apple Watch und mit dem Ellipsentrainer, mit Brustgurt und so verglichen, sind es eigentlich, dort sind es eigentlich relativ gleich gewesen, aber die Pixel Watch hat regelmässig so Ausreißer gehabt. Da hatte ich plötzlich einen 150er Puls gehabt. Und obwohl ich nur 90 hatte oder so auf dem Ellipsentrainer, oder? Das heißt, so fest mache ich es nicht, strampel ich dort nicht. Und es ist im Fall immer, wenn Ellipsentrainer, oder ist wie ein Crosstrainer, wer es jetzt nicht kennt, also wo man bewegt die Füße und runter und gleichzeitig die Hände hin und her. Und immer wenn ich das mit der Hand mache, dann geht sie regelmäßig über und dann spinnt der Puls. Sobald die vorne anlange, also hast du die Hand nicht bewegen, dann geht es wieder, dann gleicht es sich wieder an. Es ist irgendwie mit der Haltung.
Rutscht es, glaube einfach zu fest irgendwie rum, wahrscheinlich.
Hey, aber im Joggen geht es eigentlich auch. Außer eben, ich habe jetzt gemerkt, der ist jetzt einfach etwa 20% tiefer. Und das finde ich schon einen ganz krassen Unterschied. Der Puls im Schnitt dann jetzt 20% niedriger. Und ich habe noch kurz verglichen einfach mit manuell messen. Und mir scheint, jetzt stimmt er. Also, ist noch krass.
Okay.
Also stimmt sie überein mit manuell messen, oder wie?
Ja, ja, also jetzt stimmt sie wirklich, jetzt ist sie wirklich neu.
Okay.
Und, keine Ahnung, aber nein, ich finde es eben eine runde Sache. Der Akku ist auch einiges besser. Jetzt kommst du wirklich, auf über 24 Stunden mit Always-On-Display und eben zweimal Sport machen und viel brauchen via ein
Gerät. Jetzt musst du nur noch Alltag einmal laden.
Ja, das musst du eh. Also,
ja, eben.
Ja, genau. Nein, ja, eben. Das ist immer noch bei den Alten. Bist du einfach, hast du dir vielleicht eher mal Gedanken gemacht, ob es hat, aber auch damals hat es ja gehabt. Ich weiß auch nicht, was kann man so schon sagen? Eben, das ganze Schlaftracking gibt es wieder, musst du immer noch zahlen bei Fitbit, wenn du alle Daten willst.
Ja, so alles in allem klingt es so ein bisschen nach den ganzen Kinderkrankheiten, die erste Watch gehabt haben, sind alle so ein bisschen ausgemerzt.
Ja, respektive sind ja nicht
oder echt, fast
sind mehr so Missstände oder einfach
Missstände. Sachen,
ja. Ja. Und eben Sport finde ich noch besser. Du kannst jetzt Ziel definieren. Weißt du, willst du irgendwie eine Geschwindigkeit erreichen oder willst du irgendwie in einem gewissen Segment immer joggen oder eine Länge oder Kalorienverbrauch? Du kannst so Ziel setzen und du kannst auch die Darstellung. Die ist jetzt eben auch besser in dieser neuen Fitbit-App. Du kannst jetzt selber sagen, welche Messwerte das anzeigen. Das finde ich noch gut. Weil im Alter hättest du zum Beispiel beim Joggen nie die Herzfrequenzen in diesem Segment angezeigt. Das ist mit diesen Zonen.
Das ist doch so eigentlich üblich, oder? Bei den Sportarten, dass du immer so ein bisschen die verschiedenen Zonen.
Ja, das hat sie auch gemacht, bei anderen Sportarten. Aber nicht beim Joggen.
Und beim Joggen ist es genau am wichtigsten, finde ich.
Ich habe gefunden, das ist irgendwie komisch, aber dort hat sie es einfach nicht gehabt. Ja, egal, jetzt kann man das einstellen. Aber insgesamt eben, können Sie mir eine Review lesen. Es ist eine runde Sache, aber eben, gewisse Sachen kann die Apple Watch immer noch mehr anpassen. Weißt du, die Schnelleinstellungen, die Icons dort.
Also ich muss sagen, ich muss ja die Apple Watch reviewen und die hat sie erst gefunden. Das ist ja hure langweilig. Ich weiß gar nicht, was drüber schreiben. Es funktioniert ja alles. Das und dann habe ich so dieses Review gesehen und habe gedacht, es funktioniert ja alles. Das ist eigentlich auch etwas, wo muss ich sagen, ist ja eigentlich hure gut, wenn du sonst etwas vermisst. Ja.
Ja, also aber das funktioniert halt einfach. Die Apple Watch ist ja, glaube ich, selbst innerhalb vom proprietären Apple Kosmos ist sie ja noch das proprietärste. Also die Apple Watch funktioniert ja nicht ohne iPhone. Also,
ja, das finde ich lächerlich. Also ich musste extra einen iPhone
zunehmen. Du kannst es wirklich nicht mit... Du kannst es wirklich nicht sinnvoll nutzen mit einem anderen Phone. Und du kannst es auch nicht sinnvoll nutzen ohne Phone, finde ich. Also sehr, sehr eingeschränkt.
Ja, das...
Das ist dafür dann
das andere. Ja, das könntest du jetzt hier schon. Ich habe jetzt auch kein 4, kein SIM drin. Ich bin gar nicht sicher, ob das Modell, das wir haben im Shop. Ich glaube, wir haben gar nicht die,
Die mit Funktion, dem, das kannst du dazu nehmen.
4G-Version ja. Haben wir, glaube ich, nicht einmal. Bei uns im Shop. Ich habe das Gefühl, wir haben, glaube ich, nur eine Version. Aber es gibt die natürlich
aber,
eine.
Ja. Aber selbst, weißt du, selbst LTE-Version, also ich habe auch noch, ich habe ja eine Apple Watch SE und ich habe ja zum Beispiel auch noch eine ältere Huawei Watch, die ich finde, da ist die Uhr selber ohne Phone schon viel selbstständiger. Ja. Also es misst und funktioniert sehr viel mehr.
Okay. Ja. Mhm. Aber du, eben, jedenfalls ein gutes Upgrade, also jetzt habe ich wirklich irgendwie nichts mehr auszusetzen. Ich habe das Stoffbändchen, das ist wirklich noch... Ich habe noch nie Stoffbändchen gehabt. Das ist noch witzig. Es ist so eine Einheitsgröße. Das ist noch witzig. Ich kann es jetzt, aber
sehr gut. Ja, du bist am Anfang sehr, sehr kritisch und hast gesagt, ich weiß nicht, ob da etwas ist für mich. Das
ist weird.
Ja, schaust mal nach ein paar Wochen, wie abgesifft es ist. Halt,
ja, eben.
Das kalte muss vielleicht gerade weg.
Die Haltbarkeit von dem. Das ist nicht wieder das Gummibänderli. Anyhow, das ist genau, Pixel Watch 2 kostet 380 Stutz oder so. Also den Preis finde ich dann also schon noch hoch.
Ja, allerhand, ja.
Das ist aber, wenn man das Pixel 8 Pro vorbestellt, gibt es die gratis dazu, oder?
Ja, genau.
Mhm. Bis, jetzt müssen sie ein bisschen unter die Leute bringen, eben, glaube ich. Ja. Also bis am 16. gilt das dann noch, ja.
Genau. Und dann kommt man sie dann später irgendwie über. Genau, also kommt das schon in unserem Hardware-Ausflug. Dann machen wir doch gerade eins weiter, und zwar filmisch. Play the Five Towns.
Film und Serie auf dem Big Screen.
Ja, dann mache ich doch gerade weiter. Und zwar habe ich geschaut. Netflix-Film «They Cloned Tyrone». Sagt euch der etwas? Habt ihr den mal gesehen? Also die Werbung
also dafür. Jamie Foxx habe ich gesehen dort im Trailer.
Mhm. Genau. Yeah. Genau. Es ist, ich weiß nicht, ich habe den Fall auf irgendwelchen Listen gesehen, wieder mal irgendwie einen Film gesucht, einen guten. Und dann ist der aufgeploppt, dass einer von den bestbewerteten Filme dieses Jahr. Und genau, ja, der Jamie Foxx spielt mit. Er spielt den Slick Charles, dann spielt auch noch der John Boyega mit. Er spielt den Fontaine. Den John Boyega kennt man vermutlich aus Star Wars jetzt vermutlich am besten. Mhm. Und Tayona Paris heisst sie, glaube ich. Sie spielt Jojo. Und es ist so ein Film, wo erstmal sieht er weird aus. Er hat solche 70er-Jahr-Vibes, aber irgendwie haben sie so zum Teil moderne Telefone. Es ist recht verwirrend irgendwie. Also es ist so ein, glaube ich, eine unmögliche Zeit, wo es spielt, aber es will sich eigentlich im 70er-Jahr-Setting angleichen. Und eben, die drei, die treffen sich dann relativ schnell. Also er spricht der Fontaine, er ist so ein Drogendealer. Und er geht dann zum Pimp, das ist eben dann der Jamie Foxx, der Slick Charles.
Yeah.
Und der wiederum hat die Jojo, ist einer von seinen Prostituierten, die er dann arbeitet. Und eben der Fontaine, er will dann irgendwie der andere im Geld schulden, geht zu ihm und er wird dann, das passiert dann wirklich gerade am Anfang, wird er von anderen Gangstern über den Haufen geschossen. Und dann geht es einen Moment und dann wacht er am nächsten Tag wieder im Bett auf. Und du findest dann so, täglich grüßt das Murmeltier.
Ah, okay.
Ist dann aber eben nicht ganz. Weil sobald er dann zu den anderen geht, findet er so, dude, what the fuck? Ich habe doch gesehen, dass du dort verschossen worden bist. Und wieso läufst du? Wieso stehst du vor mir?
Geil.
Und es ist eigentlich auch einer, zu viel wollte ich gar nicht verraten, weil wenn dann die Story dahinter erfährst, es geht jedenfalls darum, dass dann die drei zusammen, sie bilden dann so ein lustiges Trio, sie gehen dann so, sie versuchen dann herauszufinden, hey, was passiert da? Weil sie merken irgendwie, okay, in unserem Viertel, da, wo wir sind, da ist irgendetwas ist da, Regierung, Verschwörung, irgendetwas. Also irgendetwas ist da im Busch. Und es ist halt recht lustig. Der Fontaine, er spielt sich in der harte, mürrische, eben der Drogendealer und der Slick Charles, er ist sich in der lustige, überdrehte. Ja,
das passt so gut.
Genau. So mit seinen blöden Sprüchen immer. Mhm. Und die Jojo ist so die schlagfertige, eben die Prostituierte, die aber eigentlich insgeheim wäre, vermutlich lieber irgendwie Detektivin oder so. Es ist einfach ein recht lustiges Trio. Und der Film ist auch noch speziell, ich glaube, er wird als Komödie betitelt. Aber er ist schon, er ist definitiv lustig, aber er ist zum Teil auch wirklich wieder ernst und so. So ein bisschen, ja, so ein bisschen Drama zum Teil. Also eine recht wilde Mischung eigentlich. Ich habe mit den Kollegen geschaut am Wochenende und sehr unterhaltsam gewesen, wirklich einfach. Ich habe nichts gewusst, außer «They Cloned Tyrone». Da gehst du davon aus, okay, ist irgendjemand geklont worden. Obwohl ja, von denen heisst ja niemand Tyrone. Und fragt sich immer, ist denn jetzt der Tyrone? Aber nein, es ist, ja, wieder mal etwas anderes gewesen. So einer, der ja, entwickelt sich in Richtung, ob vermutlich nicht erwartet. Und es war mega unterhaltsam gewesen. Sie drei sind super gespannt, wirklich gute Dynamik gehabt. Ja, also, kann ich sehr empfehlen.
Dann Tour cool. Wie lange geht er?
Ich glaube 90 so oder 100 Minuten, ja genau. Also
ah, so Zeit. Schön. Schaden, so ein ja, Film, der wieder mal so ein bisschen seicht, lustig und leichtfüßig.
Mhm. Ich liebe so Zeug, wo man nicht genau bindet, kann beschreiben, ja, um was es geht, wenn man den Trailer sieht.
Aber
es
ist einfach gut. Ja,
genau, ja. Letztend wie etwas, was ich sehr, sehr gerne wieder habe.
Also du meinst quasi wie Guy Ritchie-Filme?
Ja, ja.
Die kannst du aber einfach beschreiben, als das ist also ein Guy Ritchie-Film. Und du weißt ja, schon alles, was du wissen musst. Das habe ich bei, wie heisst der, The Gentleman, ich habe den noch nicht gesehen. Yeah. Aber ich habe irgendwann schon den Trailer gesehen. Sieht aus wie ein Guy Ritchie-Film. Ein Kollege gefragt, ja, ja, das ist ein typischer Guy Ritchie-Film.
Ja, gut. Kann ich so bestätigen.
Top. Ich habe jetzt den Trailer gar nicht gezeigt, apropos. Hey, komm, ich glaube, das bringen wir recht gut noch rein, nach einer Super Mario Hand. Dann erzähle ich gleich noch über meinen zweiten Tipp, den ich habe. Und zwar, es heisst eigentlich First Person...
Shooter, oder?
Ich glaube, der ganze Name ist genau FPS First Person Shooter. Ich glaube, das ist tatsächlich der offizielle Name.
Ja, aber es hat mich mega irritiert. Jetzt hast du gedacht, geht es zum FPS? Und nachher, nein, hey, warte mal.
Frames per Second.
Genau. Ja, Frames per Second, aber nein, einfach nicht.
Nein, genau, es geht tatsächlich um Ego-Shooter, um Games. Es ist, die geht über 4 Stunden, die Doku. Und ich bin drauf gekommen, weil ich habe schon in den letzten paar Jahren so Dokus über 80er-Jahre Horrorfilme gesehen. Und das sind eben der gleiche Produzent, der da mitschafft. Darum der Stil ist auch ähnlich. Und der David Craddock ist der Regisseur sozusagen. Der hat auch das Buch geschrieben «Stay a while and listen». Das ist so eine mega coole Doku über Blizzard. Und ja, da geht es wirklich einfach über den Entstehung von Ego-Shooter bis zu... Ich bin noch nicht fertig. Ich glaube, mittlerweile bin ich bei Half-Life, noch weiter, Unreal... Genau, jetzt geht es um Quake 3 und so, Unreal Tournament. Hey, und wirklich, wenn du dich für Games interessierst, vor allem Shooter, hey, dann du wirst es lieben. Weil, eben, weißt, es macht Interviews mit all diesen Leuten, John Romero, John Carmack.
Ah, okay. Geil.
Mit dem Warren Spector, Cliff Bleszinski, der Angry Video Game Nerd, sagt noch Zeugs.
Wieso ist der dabei?
Ja, weil sie haben natürlich immer ein paar Content Creators, okay, wo Game analysiert haben oder einfach auch sich viel mit Games beschäftigt haben, okay, um so noch ein bisschen... Ja, ich weiß nicht,
die aber nicht Unreal Tournament Kit. Ja.
Nein, die Doku habe ich dann aber auch mal gesehen. Hey, nein, es ist mega spannend, wie das Ganze entstanden ist, von wirklich so einem... Das habe ich, glaube selber nicht einmal gekannt, aber so ein mega rudimentäres... Eben, Shooter, das ist wirklich, das hat eigentlich nur ein paar Linien bestanden und du bist durch den Korridor gelaufen. Die Gegner sind einfach fliegende Namen gewesen, schwebende Namen. Und dann haben sie sich die können abschiessen. Und ich glaube, okay, eine Animation hat es, glaube ich, noch gehabt, wenn du die Namen getroffen hast. Aber das war etwa der erste Shooter gewesen. Und dann halt eben zum Wolfenstein, wo, weißt du, wirklich noch völlig flaches Game, aber halt irgendwie wegweisend war. Obwohl ja das gar nicht ein echtes 3D-Game war. Das ist ja dann wirklich Quake, ist dann so das erste echte 3D-Game gewesen. Und eben wirklich, wenn du das geil findest, dann du erfreust dich an jedem Geräusch, weißt, wo du plötzlich wieder hörst, wie eine Tür aufgeht oder die Schüsse oder die Sprüche und so. Dann fühlst du dich gerade wieder irgendwie in die Vergangenheit versetzt. Und die ganze Kindheit erlebst du nochmal, weißt du, so Descent, das Raumschiff-Game kommt natürlich vor. Und ja, und das ist eben auch, was sie vor Schwierigkeiten gestanden sind. Also, recht interessant habe ich zum Beispiel den Teil über GoldenEye gefunden. Hey, das sind voll einfach die das gemacht haben. Die haben irgendwie die Firma darüber schuldig gewesen. Aber jedenfalls, die haben sich auf die Lizenz geholt, oder, von James Bond. Und dann gesagt, hier machen das Game. Die haben, glaube ich, noch nie zusammen ein Game gemacht. Die waren also ein bisschen über 20 gewesen.
Okay.
Und dann so, ja, okay, GoldenEye. Dann haben sie dann in die Studios und so, weißt, wo es den Film gerade gedreht haben, die hat einfach Fotos gemacht. Die Fotos sind dann wirklich zum Teil Texturen im Game, weil du hast ja sonst nichts gehabt, oder? zum Beispiel die Objekte.
Polygon-Ding, ja.
Wisst ihr den Level, wo so, ist wie ein Park, und hat einfach so komische Statuen, ist so ein bisschen verwinkelt. Ich kann es nie genau beim Game definieren, wo bist du jetzt eigentlich genau. Aber es ist wie so ein, nicht ein Friedhof, aber eben, es hat einfach irgendwelche Steinfiguren, Götzen und so rum und du läufst dort durch. Und das hat sie auch dort einfach gefüttert und dann die so ein bisschen platziert. Und recht geil, wie die zusammenarbeiten, eben auch mit Nintendo, weißt du, wo sie vom Nintendo 64 mal das Gerät bekommen, weißt du, um überhaupt mal wissen, wie viel Leistung hat das Ding überhaupt. Und Nintendo hat dann einfach gesagt, ja, aber Ego-Shooters, nein, machen das nicht, das ist blöd, das passt nicht auf unsere Konsole und das funktioniert eh nicht gut. Darum, nein. Und dann sind sie einfach gefunden, mal, hey, machen wir einfach. Wie geil. Obwohl die anderen empfohlen haben und gefunden, nein, das... Und weißt du, wo sie zum ersten Mal den Controller natürlich dann auch gesehen haben, den Nintendo 64 Controller mit dem Analog-Stick, haben sie wirklich gefunden, hey, was ist das für ein Geschwür? Aber hat dann gut gepasst.
Aber es war auch recht erfolgreich gewesen nachher,
nicht? Unglaublich.
Mega. Ja.
Bisschen, durch die Decke.
Ja, ein bisschen Slowburner offenbar, das habe ich nicht gewusst. Aber... Und was ich auch geil gefunden habe, du siehst ja deine Gesichter von diesen Figuren. Also das ist so die Polygon, mega eckige Gesichter. Und dann haben sie wirklich einfach Fotos von Leuten, einfach so, sozusagen, wie wenn du dir ein Foto würdest um deinen Kopf wickeln. So sieht es aus. Und im Fall, das sind einfach zum Teil random Leute. Wirklich, die ins Büro reingekommen sind, eine Putzfrau oder sonst irgendein Mechaniker und so, und gefunden, hey, kannst du kurz kommen, tun wir dich schön fotteln, dann können wir dich ins Game einbauen. Völlig random Leute. Und eben, die Doku ist einfach voll mit so Anekdoten und Beispielen. Und du siehst auch mega viele so frühe Fassungen von Games. Das finde ich auch noch sehr spannend. Weißt du, wie Quake zum Beispiel, haben sie am Anfang wollen mit so einem Hammer machen und so. Und das habe ich eben in einem Buch gelesen, wo ich über den John Romero lese. Es hat eigentlich so eine rollenspielmäßige Fantasy werden. Nachher ist es dann ein Shooter geworden, weil es einfach... Die haben so ein Burnout gehabt und haben gefunden, fuck, macht einfach einen Shooter. Shooter können wir. Und die siehst du noch mit dem Hammer und Blitzzeugs und so, was alles überhaupt nicht vorkommt im Game. Das ist ja, recht spannend. Genau, FPS, First-Person-Shooter. Ich muss, du kannst nie nicht streamen, aber man kann ihn kaufen, digital oder physisch. Ich muss einfach googlen. Und hey, ganz geil, wo ich das gemacht habe, habe ich gerade per Zufall gesehen, dass es von dieser Horror-Doku, falls jetzt Halloween und so, falls ihr interessiert seid, In Search of Darkness, das ist eben, die gibt es schon zwei. Hat vor allem 80er-Jahre Horrorfilme dokumentiert. Und jetzt kannst du gerade eine finanzieren für nächstes Jahr, wo den 90er-Jahre Horrorfilm behandelt. Da bin ich sehr gespannt.
Und das FPS ist auch so ein Crowdfunding-Zeug gewesen, oder?
Ja, genau. Ich habe es auch vor einem Jahr oder so finanziert. Und ja, also wirklich sehr, sehr cool. Und eben irgendwie 4 Stunden 20 oder so geht. Das ist mega umfangreich.
Wow, okay.
Genau, ich bin jetzt irgendwie, ich glaube, 3 Stunden habe ich fängst gesehen. Mega geil. Ja, komm, dann hüpfen wir noch eins weiter. So, sehr passend, weil ja mit dem Super Mario geht es ja turbulent weiter und dann spiele ich doch das ab.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in den Spielecke.
Genau, weil du, Tommy, hast ja schon Super Mario Bros. Wonder spielen und darfst schon deinen ersten Eindruck, darfst alles mitgeben, oder?
Ja, genau. Ich habe schon Montag habe ich vorher schon veröffentlicht. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nichts erzähle, was ich noch nicht darf erzählen. Weil mittlerweile habe ich das Spiel durchgespielt und bereite alles vor für einen ausführlichen Test, der nächste Woche wird kommen. Aber hier darf ich jetzt schon mal ein bisschen über die Level erzählen, die ich in der Vorschau angespielt habe. Es waren gleich schon ein paar gewesen, und habe gleich schon recht viele Eindrücke können sammeln und ich war begeistert gewesen. Und bin froh, dass ich es cool gefunden habe, weil ich bin so ein bisschen, bei den 2D-Marios hat es mir ein bisschen abgehängt in den letzten Jahren. Sie haben ja 2005 ist es, glaube ich, wo sie mit der New Super Mario Bros. Serie das erste Mal rausgekommen, auf dem DS. Da war ja die Idee gewesen, hey, komm, wir bringen die alten 2D-Marios, das alte 2D-Mario-Gameplay zurück. Und das habe ich sehr cool gefunden dann auf dem DS. Weil es hat schon lange kein 2D-Mario mehr gegeben und geil, bringen sie es wieder zurück, einfach mit neuer Grafik und so. Aber die Serie hat sich dann irgendwie nie weiterentwickelt. Das ist dann wirklich langweilig geworden. Es hat sich so angefühlt wie, weißt du, so ein jährliches Update, das du einfach rausbringst. Yeah. Wirklich nichts Neues.
Alle gut, aber nicht irgendwie genau nicht nichts Außergewöhnliches.
Genau, die letzten zwei habe ich dann, glaube ich, nicht einmal fertig gespielt. Und vielleicht mal zur Hälfte oder so. Das ist eigentlich, ich habe es wirklich langweilig gefunden. Und darum bin ich ein bisschen skeptisch gewesen bei dem, aber der Trailer, den man dann gesehen hat, das erste Mal, hat mich dann schon ein bisschen neugieriger gemacht, weil es hat doch ein bisschen anders ausgesehen und ein bisschen neuer ausgesehen. Und eben jetzt von den Levels, die ich für die Vorschau angespielt habe, muss ich sagen, es ist wirklich sehr, sehr anders als New Super Mario Bros. Also wenn ihr die alten Spiele, die alten 2D-Spiele, 2,5D-Spiele, muss man ja sagen, nicht so cool gefunden hat, dann könnt ihr dem vielleicht gleich noch eine Chance geben, weil es macht sehr, sehr viel anders. Visuell, zuerst mal sieht alles irgendwie ähnlich, aber hat einfach ein bisschen Next Level aus. Es fühlt sich alles ein bisschen lebendiger an. Wenn du in ein Level hineingehst, siehst du, weißt, überall bewegt sich irgendetwas. Im Hintergrund passiert etwas. Im Vordergrund, da manchmal siehst du so unscharfe Sachen, die im Vordergrund sind. Oder irgendwie die Goombas, die Standardgegner, oder, die man kennt aus den Super Mario-Spielen, die schlafen friedlich in einem Level und schnarchen vor sich her. Und es fühlt sich echt so ein bisschen, ja, wirklich lebendig, ist, glaube ich, das richtige Wort. Im Vergleich zu den Super Mario Bros. Games war das so ein bisschen, ja, lieblos teilweise, habe ich auch so gefunden, gewirkt hat mit dieser 3D-Grafik im 2D-Gameplay. Und die grosse Neuerung, was hat, sind ja die Wunderblumen, die du in den Levels findest. Darum heisst das Super Mario Bros. Wonder. Und wenn du die Wunderblumen aktivierst, dann passiert in den Levels jeweils einfach etwas komplett durchdreht. Einfach Chaos und Anarchie für ein paar Sekunden. Und du weißt nie, was wird passieren, wenn du so eine Blume berührst. In jedem Level passiert irgendetwas anderes. Und das ist so ein bisschen der Reiz von diesem Spiel. Und das, darum finde ich es so geil. Es fühlt sich halt wirklich so ein bisschen früher an. Das Gefühl von dem Mario-Spiel, wenn du reingegangen bist und nicht gewusst hast, was dich erwartet. Immer neue Ideen, die auf diese zukommen. Das genau stimmt. Das habe ich vermisst bei dem New Super Mario Bros. Spiel. Und hier in jedem Level wirklich, wenn du die Hure Blume aktivierst, passiert irgendein crazy Shit, wo du denkst, wie kommt man auf so etwas? Was für Zeug haben die geraucht?
Parallel haben sie Magic Mushrooms gegessen und haben die Wonderblumen so adaptiert quasi nachher
dazu. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Genau, also so, schon das erste Level, wo ich getestet habe, also wirklich Level 1-1, wenn du dort Wunderblumen berührst, dann für die grünen Röhren, die man kennt aus den Levels, oder? Die plötzlich anfangen tanzen zum Takt vor Musik und eine schlängelt sich so wie eine Schlange oder Regenwurm oder was auch immer gegen vorne und du kannst die reiten, um oben dran an Münzen zu kommen und so. Und da habe ich schon gefragt, was ist das? Was ist hier los?
Und so singende Blumen, oder?
Ja, genau. Also wirklich crazy. Und das hört dann auf, wenn du Wundersamen findest. Das sind so die sammelbaren Gegenstände, wo du dann Levels kannst freischalten im späteren Spielverlauf. Und wenn du die findest, hört dann der Wahnsinn auf im Level. Und dann kannst du das Level dann fertig machen. Das Coole ist dann auch, manchmal verändert sich das Level, nachdem du so eine Wunderblume aktiviert hast. Und dann kannst du mal zurückgehen, zum Geheimnis finden. Und sowieso, du willst das Level dann noch einmal durchspielen, ohne die Wunderblume, um zu schauen, wie das wäre, eben, wenn du die nicht aktivierst. Und dann tust du das Level eigentlich, kannst easy 5-6 Mal durchspielen und entdeckst immer wieder neue Sachen.
Hey, es ist wirklich, wie du sagst, ich schaue gerade den Trailer, im Video sieht man es auch. Und ich finde eigentlich, das sieht so viel abwechslungsreicher aus als die letzten, wo ich eben, die sind alle völlig easy gewesen, mit den Kindern ist es auch gut gewesen, aber ich habe auch keins durchgespielt. Und weil eben, man kennt es einfach, es ist wie das Gleiche, es ist vielleicht ein Power-Up mehr. Und genau das hat es ja da auch noch. Es hat ja noch zusätzliche Power-Ups, habe ich gesehen, mit so mit einem Bohrkopf und
genau, die neuen Power-Ups gehören instantly zu meinen Lieblings-Power-Ups von allen Zeiten im Mario-Spiel. Der Elefant finde ich ganz geil. du wirst einfach wirklich zu einem riesen Elefant. Du wirst nicht langsamer durch das, was cool ist, aber du kannst mit dem Rüssel einen Gegner weghauen und es sieht einfach total lustig aus, wenn du einfach so in den Himmel beförderst. Wenn du Wasser berührst mit dem Elefant, kannst du Wasser im Rüssel speichern und nachher, wenn du es auf so vertrocknete Blumen ausschütten, gibt es dann neue Geheimnisse. Also dann ist es so ein bisschen die Herausforderung mit dem Wasser irgendwo herzukommen, zu Level. Also wirklich ganz geile Items. Und was auch noch neu ist, ist, es hat ein Abzeichensystem. Die Kräfte von Mario und all den spielbaren Charakteren, die es gibt, die hängen jetzt nicht nur von den Power-Ups ab, sondern von diesen Abzeichen. Und jedes Mal, wenn du das Level startest, kannst du dir ein Abzeichen aussuchen und zum Beispiel mit dem kannst du ein bisschen höher und weiter springen. Oder mit einem anderen kannst, wenn du an einer Wand bist, kannst du nicht nur einen Walljump machen, in die entgegengesetzte Richtung, sondern noch gegenüber springen an der Wand. Und das sind so kleine Sachen, aber die haben teilweise recht eine grosse Auswirkung, wie du durch die Level gehst. Und dann kannst du halt experimentieren, oder? Wenn du irgendwie findest, das Level ist jetzt schwierig, oder ich komme an die Münzen da oben, an die komme ich einfach nicht her, kannst du sagen, ein Abzeichen ausprobieren und nochmal durch das Level gehen.
Du kannst nur eins aktiv haben?
Nur eins pro Dings. Okay. Dann gibt es noch ganz absurde Sachen, wie dass du dich unsichtbar kannst machen und so durch das Level gehst. Wenn du dich selber bestrafen willst, aus irgendeinem Grund.
Weil es hat ja etwa 10 oder 12 Figuren, die sind aber alle spielbar, die spielen sich alle gleich.
Genau, es gibt recht viele spielbare Charaktere und die spielen sich alle genau gleich. Das war ja früher auch anders gewesen. Der Luigi hat ein bisschen, eben, weiter können springen, aber ja, die Fähigkeiten sind jetzt an die Abzeichen gebunden. Okay. Das heisst, du kannst irgendeine Figur auswählen und kannst sie mit diesen Abzeichen halt, ja, so spielbar machen, wie du es cool findest. Außer die Yoshis und der Mopsi heisst er. Die sind anders, die nehmen keinen Schaden. Also das ist so der Easy-Mode sozusagen. Wenn man es mit Kindern spielt zum Beispiel, was du ja vorher hast, Phil, dann können die Yoshi spielen und dann werden sie einfach nicht getötet von den Feinden. Wenn sie runterfallen, verlieren sie gleich ein Leben, aber die Feinde können ihnen wie nichts ausmachen.
Witzig. Ja, das genau. Da bin ich wirklich, ich finde, es sieht mega witzig aus. Das habe ich jetzt wirklich wieder mal Lust. Das sieht einfach eben sehr abwechslungsreich aus.
Hey, und es hat einen Online-Modus für ein Nintendo-Spiel, sehr unüblich, den ich recht geil gefunden habe in den Levels, die ich ausprobieren kann. Aber es hat auch noch nicht so viele Leute gehabt, die online gespielt haben, aber es ist recht geil. Es ist so ein bisschen Dark Souls-mässig. Du kannst so Hinweise hinterlassen mit so Pappaufsteller und Leute so wie sagen, okay, jetzt wird es schwierige hinten dran. Und wenn du stirbst, kommst du schnell als Geist zurück und kannst die Pappaufsteller anlängen und dann kommst du wieder zurück ins Spiel. Weil es recht gäbig ist. Und du kannst schon live sehen, wie andere Leute das gleiche Level spielen, wo du gerade am Spielen bist. Und eben auch wenn du stirbst, kannst du sie berühren und kommst wieder zurück. Also recht ein ausgeklügelter Online-Modus, also man für Nintendo-Verhältnisse jetzt so nicht würde erwarten, vielleicht.
Coole Sache. Sehr nice. Am 20. Oktober, gell, kommt's?
Genau.
Cool.
Gleichzeitig wie Spider-Man, lustig.
Ja, genau, über das kann ich dann nächste Woche reden.
So ein zweiter Barbenheimer-Moment, einfach im Gaming.
Ich wollte sagen, da weißt du gar nicht,
Super Mario und Spider-Man.
Spider-Bros. Das passt nicht, weil es im Spider-Man nicht zwei sind. Spider-Wonder.
Spider-Wonder.
Wonder-Spider. Das sind super Hücke sicher auch schon. Ja gut, also kommt, dann wäre es das gewesen mit unserer aktuellen Folge. Wie gesagt, eben Herofest Zimmer, kommt doch vorbei, würden wir uns freuen. Könnt ihr mit uns quatschen und sagen, dass wir den besten Podcast von der Welt haben. Das wissen wir natürlich. Nein, genau.
Wir hören es gern.
Genau. Spielen wir gerne gegen euch und quatschen ein bisschen. Ja, also, dann hören wir uns in einer Woche wieder und danke allen fürs Mitmachen und fürs Zuhören und tschüss miteinander.
Tschüss.
Ciao, ciao. Thank you.